Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Christoph Bornschein, Chairman und Mitbegründer von TLGG, einer Beratung und Agentur für digitales Business in Berlin und New York.
Carsten, heute reden wir mit Christoph Bornschein über die Lage der Nation. Wie sieht für dich die Lage der Nation aus?
Ich bin ja ein positiver Mensch, ja, und ich sehe positiv nach vorne. Mal gucken, wie Christoph das sieht.
Er ist ja kein Politiker, er will auch gar keiner sein. Er kommentiert und stimuliert mit seinem Internetwissen. Er ist ja Experte in all diesen digitalen Fragen, die Menschen um ihn herum. Und ich bin sehr gespannt, wie er die zweite Halbzeit des Digitalisierungsspiels Deutschland sieht und ob wir noch eine Chance haben zu gewinnen.
Ach, sind wir schon in der zweiten Halbzeit? Das wusste ich gar nicht.
Er sagt schon, das heißt, ich glaube, die erste ist aus seiner Sicht nicht so gut gelaufen, aber das wird er uns, glaube ich, gleich sagen.
Das war eine längere erste Halbzeit wahrscheinlich. Die läuft vielleicht doch, mal schauen. Aber ich bin gespannt auf Christoph Bornschein. Los geht's.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Christoph Bornschein. Lieber Christoph, du bist für mich jemand, mit dem ich super gerne über Gott und die Welt und die Lage der Nation rede, der sich gefühlt zu allen Fragen rund um den digitalen Wandel bereits Gedanken gemacht hat, der politisch ist, polarisiert und kein Problem damit hat, Klartext zu reden und der dennoch lieber von der zweiten Reihe aus die digitale Welt kommentiert und stimuliert. Du hast Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr gegründet, eine Agentur und Beratung für Digital Business. TLGG ist über die Jahre zur Marke geworden, die Lösungen und Expertise, Mut, Neugier und Leichtigkeit miteinander verbindet. Von außen betrachtet magst du manchen radikal erscheinen, vielen auch als Nonkonformist. Für dich hingegen ist vieles in deinem Leben eine logische Folge deiner Grundsatzentscheidung, Unternehmer zu sein. So gehören Veränderungen und Resilienz zu deiner Normalität. Sie sind ein Teil von dir. Und die Unsicherheit des Lebens sind deine Gesundheitsmacher. Lieber Christoph, lass uns über die Lage der Nation sprechen, über die Menschen, die heute Verantwortung übernehmen müssen und was wir jetzt in Deutschland tun müssen, um die zweite Halbzeit des Digitalisierungsspiels noch zu gewinnen. Christoph, schön, dass du heute unser Gast bist.
Vielen Dank für die netten Worte und schön, hier zu sein.
Wir sind ja im Moment der Wahrheit und wenn du auf Deutschland blickst, was ist der Moment der Wahrheit, den Deutschland in der Digitalisierung hat? Oder hatte.
Und ich glaube, beide zeitlichen Dimensionen sind erstmal richtig, weil man sich ja immer die Frage stellen muss, wann ist dieses magische Window of Opportunity und vor allen Dingen, wann schließt es sich? Das ist ja nicht so ein klar zu definierender Zeitpunkt. Ich glaube, wir sind schon seit längerem in so einer Phase, die darüber entscheiden wird, ob die Prosperität unserer Vergangenheit auch die Prosperität unserer Zukunft sein wird. Und für mich wäre das beschreibbar mit, die Industrialisierung ist für uns unfassbar erfolgreich gelaufen. Wir sind in all unseren Systemen gut daran angepasst gewesen. Das neue Wertschöpfungsmodell, das neue Paradigma ist eben ganz anders. Und der Moment der Wahrheit ist, schaffen wir es, diesen Übergang positiv zu organisieren in dieser Gesellschaft, die durch Arriviertheit ja durchaus gekennzeichnet ist, weil wenn man sich die demografische Situation anguckt, dann ist Rente eben verdient in Industrialisierung. Oder schaffen wir es eben nicht, dann droht uns dieses, Sigmar Gabriel hat es mal im Buch geschrieben, das Schicksal Venedigs im 16. Jahrhundert, dann gehen die Handelswege einfach an uns vorbei und bei uns sieht es vielleicht noch schön aus.
Aber hast du das Gefühl, dass der Moment der Wahrheit ist ja so ein Ereignis, ein Triggerpunkt, wo wir verstehen, dass wir umdenken müssen? Hat dieses Umdenken stattgefunden?
Das ist immer schwer zu sagen, weil wir natürlich, eine Gesellschaft ist ja immer extrem divers, hat dieses Umdenken bei manchen oder vielen stattgefunden. Ich glaube schon, spüren viele sehr viel mehr als die diskutierte Meinung, dass das passieren muss. Ich glaube auch, haben wir eine breite Kanalisierung dessen, die tatsächlich so in Aktio übersetzt? Natürlich nicht. Also so, das steckt ja auch in deiner Frage so ein bisschen drin. Ist Verstehen schon in Tun umgesetzt? Eher nicht so.
Was sind für dich die Themen, mit denen wir uns in dieser zweiten Halbzeit, die du beschrieben hast, jetzt machen müssen, weil scheinbar die erste nicht so gut gelaufen ist?
Naja, nehmen wir dieses Bild, erste, zweite Halbzeit, ist ja immer ganz schön. Wir haben ja gehofft und geglaubt, dass die Digitalisierung, die die Facebooks und die Amazons und die Googles hervorgebracht hat, irgendwie so ein Konsumentenmarkt-Digitalisierung ist und dann kommt der deutsche Moment, die wir schon immer B2B-Businesses eher gemacht haben, dann gibt es so eine zweite Hälfte, dass dieser ganze Konsumentenquatsch wegdigitalisiert und dann kommen wir, weil wir digitale Prozesse können und so. Und das stellt sich nicht ein, weil nicht weniger, und das habe ich schon woanders mal gesagt, aber ich sage es auch nochmal, als ein Betriebssystemswechsel notwendig ist, um diesen Schritt hinzukriegen. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind extrem gut angepasst in all unseren Systemen an Industrialisierung. So, Deutschland hat eben deswegen Industrialisierung so gut hinbekommen, weil Staat am Ende ein Industrialisierungstreiber war, weil die Art, wie wir Eliten ausgeprägt haben, wie wir befördert haben, wie wir bezahlt haben, absolut ideal an Produktion angeglichen war, an Mechanical Engineering. Und jetzt sitzen wir halt mit diesem System, was dafür perfekt da ist, und stellen fest, ich mache ein einfaches Beispiel, weil es einfach mal schön ist, dass atypische Arbeitsverhältnisse, also Freelancertum unter anderem auch, die Art ist, wie Wissensarbeiter, die jetzt keine industrielle Produktion betreiben, am allerliebsten arbeiten. Und es passt dann plötzlich nicht mehr. Und ich glaube, diese Frage von, wie kommen wir wieder hin, dass dieses System im Ganzen passt an eine Zeit, die einfach ganz andere Anforderungen hat, die ist eben nicht weniger als ein Betriebssystemwechsel. Es ist, und deswegen tun wir es auch schwer mit, eine große Veränderung und ein großes in ein anderes Paradigma übergehen.
Jetzt können wir natürlich auch nicht sagen, dass in Deutschland noch nicht digitalisiert worden ist. Wenn man in manche Fabriken reinguckt, die sind sehr automatisiert. Wenn man in manche IT-Unternehmen reinguckt, da gibt es sehr viele Anwendungen, auch schon KI-basierte Anwendungen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier in der Diaspora leben.
Ja, nee, das ist nicht so. Es folgt aber einer Logik der Industrialisierung, die so ein bisschen die Inkrementalität der Industrialisierungsverbesserung fortschreibt. Also so, was du in so einer, das gilt natürlich nicht für alle, weil es ist nie nur schwarz oder weiß, aber wenn du dich in so eine digitale Fabrik bewegst, dann siehst du am Ende eine klassische Fabrik mit Sensoren. Also ein verstandener Produktionsprozess ist einfach mit angeklebten Sensoren und ein bisschen Daten für Wartung und Service in der Cloud. Da ist aber jetzt kein vollständig neues Wertschöpfungsmuster daraus entstanden, sondern es ist einfach nur das, was die deutsche Industrie schon immer macht, graduelle Verbesserungen dessen, was man schon mal verstanden hat. Sodass du eben dahin kommst, dass unsere Wertschöpfung, das ist ein großes Problem, im volkswirtschaftlichen Maßstab eben immer noch unverändert ist von 1949. 50er.
Aber ist das genau das Problem, also dieses klassische Innovators-Dilemma, ne? Dass du sagst, du musst eigentlich die Wertschöpfungskette kaputt machen, um neue Wertschöpfungsketten oder neue Wertschöpfungsformen zu erzeugen. Und das ist natürlich ein Thema, ne? Wenn du gerade jetzt mal Beispiel so Familienunternehmen, mit denen wir viel zu tun haben, du hast da über Generationen Assets aufgebaut, auch Infrastruktur, zum Beispiel eine Fabrik. Und jetzt, ja, heißt es zum Beispiel, du musst eine Software-Company werden. Das heißt, diese ganzen Assets werden nicht mehr so relevant. Ist ja auch ein emotional schwieriges Thema.
Ja, und ich glaube, es geht sogar noch weiter. Das, was da an Grundprinzipien drin ist, was Veränderung verunmöglicht, ist sogar die Eigentümerstruktur an sich. Weil, guck's dir an, Florian Heinemann hat das eine ganze Zeit lang immer mal wieder gesagt, und ich finde es ein sehr gutes Bild. Am Ende sind wir heute in einer Equity-Value-Welt, also eine Steigerung von Wert von Unternehmen. Um einen Markt zu erobern, ist kurzfristig Ertrag erstmal unwichtiger. Der kommt dann irgendwann später. Stell dir jetzt jedes beliebige Familienunternehmen vor, was du kennst. Deine Cousine kannst du jetzt mit Equity-Value nicht gut bezahlen. Sondern die will eine jährliche Dividende sehen. Das ist die Art, wie Eigentümerschaft passiert. Und damit ist das Risikoprofil, wie du dein Unternehmen baust, natürlich auch determiniert von deiner Eigentümerstruktur. Also, und das wird, ihr kriegt ja die Hassbriefe, aber wir diskutieren dieses Ganze, der deutsche Familienmittelstand als Mittel der Stabilität, auch meiner Meinung nach falsch, weil er eben auch Mittel einer negativen Stabilität ist, weil er Mittel davon ist, dass die Art, wie du heute in Software investierst, eben nicht umgesetzt werden kann, weil die Cousine vierten Grades mit sehr hohen Equity Values nicht zu bezahlen ist und so ein Unternehmenswert sich nur realisiert, wenn du es verkaufst, was die Familienunternehmen über Generationen nicht machen.
Ist ein sehr emotionales Thema, gell? Weil du weißt selber, wenn du in solchen Runden bist und dann darüber redest, nimm doch mal andere Investoren rein, verkauft einen Teil eures Unternehmens und so. Das ist ja nicht nur, wir geben Anteile ab, wir geben ja eine Identität ab, die wir über Generationen aufgebaut haben.
Ja, und das ist sehr industrielles Erbe. Also die Familiennamensfirmen sind eben tatsächlich was in einer Zeit der Stabilität in genau dieser Prämisse genau richtig war. So dadurch sind die so erfolgreich, heute sind sie es eben nicht mehr. Und dann kommst du eben dahin. Und ich glaube, Veränderung wirkt ja auf alle irgendwie. Und manche nehmen sich eben davon aus. Und die würde ich nicht davon ausnehmen, sondern Eigentumsstrukturen von Familienunternehmen stehen Investitionen in eine softwarebasierte Zukunft zum Teil im Weg.
So, und ich glaube, auch weil sie es nicht verstehen, weil sie Deep Tech oder überhaupt Technologie, IT-Technologie nicht verstehen?
Ich glaube, am Ende ist es nicht Technologie verstehen, die ja häufig sind ja ganz häufig auch Technologieunternehmen aus einer sehr physischen Welt. Ich glaube, es ist einfach, was nicht verstanden ist und es meint niemand einzeln, sondern meint ja immer, das System ist tatsächlich die Prämissen von softwarebasierter Wertschöpfung. Es ist immer der Versuch, und deswegen ist dieser Hochtechnologiebegriff und so falsch und so schwierig, weil dann ja immer alle Maschinen mit inkludiert sind. Der Versuch, das, was ich an Wertschöpfung gelernt habe, über eine Maschine und ihre Verbesserung in Software zu übertragen, muss halt scheitern.
Weil es nicht output-orientiert ist, weil ich nicht sofort sagen kann, in 7x24 läuft die Maschine und in 5 Jahren oder in 10 Jahren habe ich einen Return of Invest.
und wie du es herstellst, ganz anders funktioniert. Also so diese ganzen lustigen, wohlfeilen Begriffe, Agilität und andere, sind ja letztlich alles Entwicklungsprinzipien von Software, die so ein, das ist ziemlich trivial formuliert, aber ich mache es jetzt mal so, die so ein Software-Mindset ja in sich tragen. Und den siehst du jetzt in der, im Mittel der deutschen Wirtschaft selten, vorsichtig formuliert.
Tun wir uns auch deswegen so schwer, dann zu akzeptieren, dass wir in Magdeburg einige Milliarden investieren müssen, um ein Ökosystem rund um eine Chipfabrik aufzubauen, die ja auch, dieser Ökosystemgedanke, diese Wertschöpfungspartnerschaften sind ja auch ein Teil dieser neuen Software-Betriebssystem-Logik?
Ja, auch einerseits ein richtiges Argument. Andererseits muss man natürlich auch sehen, dass der Preis auch der Preis ist, weil es sich um eine geostrategische Erwägung handelt. Also weil es sich um die Fragestellung handelt, ist eine Chipfabrik heute das, was eine Kohlemine im fossilen Zeitalter in NRW war? Und wahrscheinlich ist die Antwort darauf ja. Du wirst sie also überbezahlen wollen, um dir Zugriff zu sichern für Dinge, die die Ressource des Neuen sind.
Aber wo siehst du jetzt vielleicht auch speziell, wenn es eine Änderung der Haltung gibt, wo würdest du die Potenziale sehen? Oder was wären die Dinge, die man verändern müsste? Vielleicht nochmal anders gefragt. Ich denke mir immer, fehlt uns wieder so diese wirklich unternehmerische Haltung? Also wenn du mal guckst, gerade auch wieder zurück auf Familienunternehmen, ne? Wo so die Typen, die so Pioniere waren, ja, also Werner von Siemens, der irgendwie auch eine Vision hatte und Versuche und auch dieses Scheitern, das waren ja wirklich so Unternehmer, Pioniere. Und heute habe ich das Gefühl, das ist total verloren gegangen. Also man versucht immer nur weiter zu extrapolieren, das Bestehende. Und dieser Unternehmergeist, der eigentlich, ja, das Kreative irgendwie, das ist total verloren gegangen. Also ist es das, liegt es daran? Oder?
Ja, auch, also am Ende hast du halt, ich weiß gar nicht mehr, wer hat das gesagt, spätrömische Dekadenz. Du siehst halt eine Gesellschaft und ein Wertschöpfungsmodell, was sich in einem Bewahrungsmodus und nicht im Erringungsmodus befindet. Also wir sind sehr reich, das darf man immer nicht vergessen. Und ich glaube, dass sich eine Mehrheit der Menschen nicht damit beschäftigt, wie es noch besser wird, sondern wie es vor allen Dingen nicht schlechter wird. Das ist dann das, was du mit Unternehmertum übersetzt. Es gibt auch eine zweite Dimension. Und das ist wir zahlen den Preis des Fortschritts nicht mehr. Ich will jetzt nicht alle Not-in-my-Backyard-Diskussionen der Welt nochmal aufmachen, aber gucken wir uns so Unternehmen wie den TÜV an, die sind entstanden, weil ständig diese Kessel explodiert sind und es wirklich ein hoher Preis war, Dampfmaschinen aufzubauen. Wir sind heute für den Aufbau von irgendwelchen, weiß ich nicht, Datenunternehmen nicht mal mehr bereit, unsere unter irgendwelchen Logiken Gesundheitsdaten zu teilen. Also Fortschritt ist halt, hat auch immer einen gesellschaftlichen Preis davon, dass er erstmal nicht klappt. Und ich glaube, da hat keiner mehr Lust drauf. Also so guckt die Diskussionen rund um, ich weiß nicht, vorgestern gerade wieder den Zulauf des Brennertunnels an, bei dem Menschen einfach keine Eisenbahnstrecken irgendwo haben wollen. So, und wenn du, das ist ja auch vollkommen okay, also es ist erstmal individuell eine legitime Forderung, gesamtgesellschaftlich aggregiert es nur dann zu einem Bild, wo ich dir einfach nur sagen kann, ja, es gibt da gerade nicht so viel Unternehmertum, sondern es gibt relativ viel Bewahrertum.
Wie bewertest du dann gerade so die Haltung, die einem oft begegnet, dass gerade sozusagen, wer ist schuld daran? Dieses Thema wird ja oft externalisiert, ne? Also Politik wird, ich sage immer, ja, das liegt eigentlich daran, dass wir diese unternehmerische Haltung oder dieses Gefühl verloren haben und das Blaming wird immer nach außen geschoben. Das ist eigentlich eine Art Verdrängung, ne? diese Verantwortung zu übernehmen. Oder wie bewertest du das?
Also am Ende ist es eine Ausweichbewegung zu systemisch sind wir und das nimmt uns, wie wir am Tisch sitzen und uns unterhalten ja auch mit ein, sind wir schuld. Also so sehr individuell nachvollziehbar ist, dass man eben durch seinen Hinterhof keine ICE-Strecke haben will, so sehr ist es dann wieder auf einer systemischen Aggregation eben das Problem, dass du keine bauen kannst. Und das kannst du ja fortsetzen. Also insofern, unsere Haltung ist da schon schuld. Und die Diskussion ist ja eher ein, die externalisierte Diskussion ist eher ein, wer und wie müssen wir das eigentlich ändern? Weil das ist dann wieder kein, kannst du nicht individuell ändern. So, wir müssen gesellschaftlich anders agieren. Insofern sind das zwei Diskussionen. Die Schulddiskussion, die finde ich ziemlich abschließend diskutiert. Das ist eine, das sind wir alle in der Summe unserer Verhaltensweisen und Entscheidungen. Die interessantere Frage ist, wie kommt man da raus und wie entschließt man sich, da rauszukommen? Und entschließen wir uns überhaupt, da rauszukommen? Man kann auch wirklich, also so Neo-Biedermeier ist möglich.
In Schönheit sterben?
So will ich es gar nicht sagen, aber es ist am Ende schon, Neo Biedermeier ist vielleicht ein schönes Bild. Also so wir alle haben einen schönen Hinterhof, der ist gut gepflegt und die Bürden des zivilisatorischen Fortschritts, die sind die anderen. So das ist, kannst du machen, ist halt nicht besonders nachhaltig und trägt nicht lange, wenn du über Wettbewerbsfähigkeit einer der größten Volkswirtschaften nachdenkst.
Wir sprechen über die Lage der Nationen. Was glaubst du, was jetzt gemacht werden müsste?
Ich glaube tatsächlich, dass wir auf der ersten Ebene so zwei Sachen brauchen und das ist so ein bisschen der Kampf um das Denken und die Erzählung. Ich glaube, was vor allen Dingen fehlt und wo man den Hebel eigentlich gut ansetzen kann, ist ein nach vorne gerichtetes, positives Zukunftsnarrativ von, warum machen wir das alles? Also Wir wissen ja, dass es Erschwernisse geben wird. So, das ist ohnehin Zweifel so. Die nehmen Menschen nur in Kauf, und das kann ich auch gut nachvollziehen, wenn sie irgendwie auf der langen Strecke sehen, wofür tun sie das eigentlich? Und ich glaube, das ist das, was uns so ein bisschen verloren gegangen ist. So ein Fortschrittszutrauen, aus dem heraus sich dann eine Resilienz entwickelt, diesen Fortschritt überhaupt ermöglichen zu können. Ich glaube, das ist das, was man Politik dann schon vorwerfen kann, da eine Narrativentwicklungsverweigerung zu betreiben und eben kein, warum machen wir denn dieses Fortschrittsding anzubieten, sondern sehr, das Wort, was bei Angela Merkel immer benutzt wurde, war muddling through, also auf Sicht Probleme zu lösen, ist eben das Gegenteil eines Fortschrittsnarrativs.
Es ist eigentlich auch genau das Paradigma, ne? Dieses bewahrende oder dieses inkrementelle Paradigma, ne? Also da kommt ein Problem und dann löse ich das halt, ne? So, aber keine Zukunftsbilder skizzieren, die jetzt genau wirklich eine Vision darstellen und eine gesellschaftliche Transformation irgendwo einleiten. Im Gegenteil, es wird ja eher mit Angst gearbeitet. Na, alle hauen ab und jetzt jeder verlässt Deutschland und so. Ich frage mich immer, wo sollen die denn hingehen? Ja, also wo soll es denn so viel besser sein?
Wahrscheinlich gibt es diesen Ort nicht. Ja. Und auch in anderen Gesellschaften, die irgendwie in diesem Paradigmenwechsel sind, hast du ja genau dieselbe Diskussion. So, das werden wir schon irgendwie alle zusammen hier sitzen, selber gestalten müssen. Und was wir eben gerade nicht haben, ist eine politische Führung, die jetzt im Besonderen durch Erklärung und Erzählung glänzt. Sondern wir werden gerade eben tatsächlich mit so einem Trust me, I'll do it gesteuert, wo man dann immer so, ja, weiß ich gar nicht.
Wenn du über Zukunftsbilder redest, das heißt ja auch, jemand muss sich darauf einlassen, etwas heute zu tun, was in der Zukunft erst wirkt und ich vielleicht selber davon nicht mehr partizipiere oder teilhabe oder profitiere. Wie kommt man aus so einer psychologischen Falle heraus, dass ich kapiere, dass ich heute was tun muss, was meinen Nachkommen zugutekommen und ich davon vielleicht nichts mehr habe?
Ich habe da gar nicht so ein schlechtes Bild dem Menschen gegenüber. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich das diskutiert habe, aber dadurch, dass Menschen ja Kinder haben und einen grundsätzlichen Zugang zu der Umgebung, in der sie sich befinden, ist das schon mal ein Gedanke, der jetzt vielen aus ihrer Grundvernunft nicht komplett fremd ist.
In einem Land, in dem es immer weniger Kinder gibt?
Ja, das hilft sicherlich nicht, dass es nicht mehr so viele sind, aber diesen Bezug zu der nächsten Generation, den haben schon noch viele, auch Rentner. Und ich glaube, das ist es nicht, sondern es ist tatsächlich es gibt eben keinen Entschluss aus sich selbst heraus, sondern es braucht diese kraftvolle, das ist ein Elitenversagen. Es bietet sich eben gerade keine Elite an, hinter deren Narrativ ich mich versammeln kann und sagen kann, ja, das will ich. Sondern wenn du so durchgehst, dann stellst du eben fest, so, es gibt eine, die sehr klar sagt, dass sie uns wieder zurück in die 50er führt, wo es vermeintlich schöner und vor allen Dingen aber ausländerfreier war. So, das ist irgendwie, ist ja auch ein Umgehen mit dem Nichtvorhandensein eines Narratives, weil die anderen nichts über die Zukunft erzählen, erzähle ich, die Vergangenheit sei ein guter Ort und ich bin Tito Schropalla und bringe euch zurück in die 50er. So, und da kommt das Begehren her. Und ich glaube, da kann man dann zwei Sachen mitmachen. Man kann entweder, und das scheint gerade das politische Agreement zu sein, sich auf diese Schlachtfelder ziehen lassen und mit ihnen darüber diskutieren, ob man selbst nicht die besseren 50er herstellt. Das ist so ein bisschen die Merz-Strategie. Oder man kann, und das sieht man am ehesten, glaube ich, noch bei Robert Habeck und seiner politischen Erzählung, sich daneben stellen kann, sagen, nein, es muss ein Gegenmodell geben und dieses Gegenmodell verhandelt diese Fragen gar nicht mit euch, weil sie nur Fragen sind, die sich ergeben aus dem Denkmuster, ach, die 50er waren ja schon schön.
Das sind die politischen Eliten, aber es gibt ja auch andere Eliten in dieser Gesellschaft. Was erwartest du von denen?
Naja, ich meine, am Ende ist es, du hast ja immer ein Zusammenwirken der Sphären, also gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch und wirtschaftlich, ich will ja jetzt nicht in das große Horn stoßen, aber es ist jetzt nicht so super viel Energie in wirtschaftlichen Diskussionen darüber, dass das schon alles ziemlich gut laufen wird oder dass es gerade gut läuft, sondern das weißt du auch, so eine wirtschaftliche Diskussion gerade auf so einer Verbandsebene ist heute eben eine, die ist ein Klagen und Jammern, was ich dann auch wieder nicht so unternehmerisch finde. Und gesellschaftlich weiß ich gar nicht, ob wir heute irgendwie einen Diskurs sehen, der aus dem gesellschaftlichen Feld kommt, der diese Schwelle überhaupt überschreitet. Wir sind schon in einer Zeit eines starken politischen Primats, bei dem irgendwie die Wirtschaft noch eine starke Stimme hat und aus der Politik kommt da eben gerade keine Antwort.
Ja, beziehungsweise vielleicht ist die Frage, ob so ein Narrativ, du hast jetzt Habeck genannt, aber ein Narrativ, was eher zukunftsgerichtet ist, überhaupt anschlussfähig ist. Ne? Wenn man das mal in Verbindung bringt zu der Diskussion, die wir gerade über die Haltung der Wirtschaft geführt haben, also die Anschlussfähigkeit, Followership zu erzeugen, ne? Dass man sagt, man solidarisiert sich und bildet eine Bewegung, die genau in diese andere Richtung geht, weil die Anschlussfähigkeit ist ja eher in den 50ern, habe ich so momentan das Gefühl. Ja,
meint man manchmal,
das, deswegen, glaube ich, ist es da auch, sind viele vielleicht wankelmütig oder ist es unklar, ob sie mit ihrer Strategie überhaupt eine Chance haben. Das ist vielleicht so ein bisschen das Thema, oder?
Zwei Dinge dazu. Einmal, mein Bild des Menschen ist gar nicht so schlecht. Ich glaube schon, dass du in der Breite der Gesellschaft schon dieses auch energetisierbare, wir müssen jetzt mal was mit der Zukunft anstellen hast, was einfach nicht genutzt wird. Ich glaube schon, dass du das aktivieren kannst, wenn du ein Angebot machst und wenn du das auf eine Art machst, die eben stärker erzählt, was es sein kann. Das einerseits, und andererseits ist es dann halt so ein, ich meine, es ist insofern ja alternativlos, dass das Nichthandeln das negative Ergebnis in jedem Fall in sich trägt. Also die Erosion dessen, was wir schon haben, passiert, während wir glauben, es bewahren zu können. Also so, nimm unser Rentensystem. Das ist eben nicht ein, wir sitzen da auf einem Berg Gold, der sich aus den letzten Jahrhunderten speist und sich in alle Ewigkeit fortsetzt, sondern das ist maßgeblich davon beeinflusst, dass wir die Rente jedes Jahr wieder verdienen, womit wir dann wieder bei der Frage sind, wo kommt eigentlich die Premiummarge her, um diese Sozialsysteme bezahlen zu können. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das, was Hubertus Heil uns suggeriert, nämlich bis was 2035 sei die Rente stabil, ob das irgendwie einlösbar ist. Es ist es jedenfalls nicht, wenn wir unsere Wettbewerbsposition verlieren.
Politische Parteien sind momentan nicht in der Lage, diese Bilder zu erzeugen. Einige Ausnahmen haben wir gerade genannt. Aber es gibt ja trotzdem nochmal andere Akteure in dieser Gesellschaft. Und wir fragen uns natürlich auch immer wieder, wer sind eigentlich diejenigen, außer wir, die hier am Tisch sitzen, die anfangen, diese Bilder zu bauen und die auch Orientierung zu geben. Also Wirtschaft, Wissenschaft, Juristerei, Medien. Es gibt da viele Akteure, die wir uns vorstellen können, die auch Reichweite haben, die die Multiplikatoren sind, die Einfluss haben. Influencer in sozialen Netzwerken. Ist da zu wenig Fantasie und Vorstellungskraft oder halten Sie sich zurück?
Nee, ich glaube, es passiert ja immer wieder. Also so die Wellen des Glaubens daran, jetzt geht's richtig los, die ich so erlebt habe, die gibt's ja immer wieder. Es ist ja ein Thema, was wir nicht seit gestern verhandeln, sondern das erste Mal die Frage von, was machen wir denn jetzt bitte, habe ich verhandelt, da war Sigmar Gabriel noch Wirtschaftsminister, das ist ja sowas 8 Jahre her oder so. Also ich glaube, dieses Brodeln in diesem Kochtopf ist ja gar nicht das Problem, das ist ja da. Du hast nur, irgendwann musst du damit systemisch was machen. Und das ist eben tatsächlich leider, und ich will nicht immer so ein Politikding draus machen, aber irgendwann muss Politik Resonanzraum für eine gesellschaftliche Diskussion werden und handeln. Und wenn das Bild, was du bekommst, aber eben ein Diskutieren über den digitalisierten Staat in Verlängerungsrunde 17 ist, dann gibt es natürlich irgendwie, das frustriert den Diskurs auch derer, die da grundsätzlich immer schon dran drehen. Und es ist heute nach wie vor einfach ein frustrierendes Erlebnis, anzugucken, wie das Objektstaat, gesteuert durch die politische Klasse, eben nicht mitmacht in dem Ganzen. Und dann hast du eben die Frage, reicht es, wenn es die anderen Sphären in Bewegung bringen? Und die Antwort ist relativ klar, nein, es reicht nicht.
Okay, und wenn jetzt solche Initiativen wie wir setzen auf KI, wir setzen auf Quantencomputing, wir setzen auf Chipfabriken, Wasserstoffstrategie, sind das für dich Ansätze, wo du sagst, ja, da wird heute angefangen, eine nachhaltige, kreislauffähige Wirtschaft zu bauen?
Naja, also nochmal, ich habe das vorhin schon gesagt, es geht ja dann um den Übergang von Verstehen zu Machen. Das ist, und ich will da gar nicht so zynisch sein, aber das 17. KI-Strategiepapier der Bundesregierung zaubert ja nicht die KI-Strategie herbei. Ist ja schön, dass wir eins haben, und es ist irgendwie, ich gucke mir ja jedes Mal wieder mit großer Begeisterung und wirklich Zuversicht die Digitalkapitel in allen Koalitionsverträgen an. Du kommst nur eben, und wie gesagt, ich will das nicht so zynisch meinen, wie ich es jetzt sage, aber du kommst dahin zu sagen, ah, das ist jetzt das dritte Koalitionspapier, in dem die exakt gleichen Sachen stehen. Hätten wir es zwischendurch mal gemacht, wäre es richtig toll. Also weißt du, es ist so, irgendwann muss der Stein in Bewegung kommen, und von, wir haben eine Strategie, in der dann auch noch ja häufig KI-Strategie ist ein schönes Beispiel drinsteht, dass Deutschland Weltspitze sein wird und so. Das ist einfach nur Anspruch. The proof is in the pudding, sagt man wohl auf der Insel, und daran fehlt's.
Die Frage für mich ist, ob die Sozialisierung und die Programmierung gerade auch der Führungskräfte, wir haben es eben schon angesprochen, also dieses Bewahren, auch was die heute lernen in irgendwelchen MBA-Studiengängen und so weiter, ich meine, ist ja auch unser Thema, also wir versuchen uns da ja auch zu engagieren, aber sozusagen brauchen wir, da müssen wir bei den Kompetenzen, bei den mentalen Modellen auch von angehenden Führungskräften oder auch von den Führungskräften, die jetzt sind, müssen wir da eigentlich ansetzen, müssen wir da Initiativen schaffen, um mal Dinge klar zu sein. Also wir merken das immer wieder, dieses systemische Denken, ne? Komplett nicht vorhanden zum Beispiel. Müssen wir da ansetzen? Also müssen wir wirklich eine, ja, du hast von Eliten gesprochen, also brauchen wir eine neue Form von Führungselite, die solche Kompetenzen stärker verinnerlicht und so eine Initiative überhaupt tragen kann, die sich auch solidarisiert?
Ich würde da sogar noch weitergehen. Ich habe vorhin, als wir dann sehr tief in das Narrativloch gesprungen sind, ja von zwei Dingen gesprochen, die passieren. Also das zweite ist, und ich würde das, was du gerade gesagt hast, paraphrasieren mit Bildung. Ich glaube, wir brauchen ein massives, also, und es meint nicht nur Führungskompetenzerwerb und irgendwie Sekundärbildungsmärkte, sondern es fängt tatsächlich natürlich einfach auch an bei, wie bilden wir unsere Kinder aus? Wie sieht Grundschule aus? Wie sieht eine Gesamtschule aus? Also so die Aktualisierung unseres Bildungskanons über alle Dimensionen hinweg ist natürlich auch eine der großen Themen. Wir sind in einer Welt, muss man nicht leugnen, sollte man auch nicht, absolut und dramatisch zunehmender Komplexität und bereiten Menschen nach wie vor auf ein komplexer gewordenes Leben, eigentlich mit einem Kanon von Wissen und Inhalten vor, der eben auch in industrieller Zeitalter von einem Otto von Bismarck mal strukturiert wurde. Also natürlich ist das, was du sagst, Kompetenzerwerb im großen Maße, die Veränderung von wann findet eigentlich Bildung statt? Ist Bildung eine am Beginn deines Lebens endlich determinierte Episode oder muss es nicht normal, also lebenslanges Lernen und so? Also diese Fragen, die sind ja auch nicht erst seit gestern im Raum und eigentlich in Umsetzung habe ich die jetzt nicht erlebt.
Aber trotzdem hat das System ja, ich sag mal, Menschen wie dich ausgespuckt, sage ich mal, ja, die auch durch diese Systeme durchgegangen,
ja,
sind,
oder
trotzdem
nicht
eine andere Haltung oder nicht. Ja, genau, das wäre vielleicht mal interessant, mal auf dich zu schwenken. Also inwiefern du deinen Weg gefunden hast oder wie werden Menschen mit einer Haltung ähnlich wie du, wie kommen die trotzdem aus so einem System raus oder kommen die eben da nicht raus? Ecken die an oder sind das genau diese Charaktere, die anecken, die nicht diese klassischen Wege gehen?
Ich bin nicht auch nur mindestens auf den Lebensweg, den ich dann genommen habe, vorbereitet worden von irgendeinem strukturierten Bildungssystem. Also so, man kriegt dann halt ein Abi, wenn man irgendwie in der Lage ist, das große Lexikon einmal auswendig aufzusagen. Und danach kam bei mir nichts mehr an Bildung, was irgendwie wirksam ist in was ich jetzt mache. Ich habe dann irgendwie an einer rechtswissenschaftlichen Fakultät gesessen. So, das war irgendwie interessant für so Denkvermögen und für so abstrakte Fähigkeiten. So, das war dann irgendwie noch ganz gut, aber es fühlte sich letztlich auch ein bisschen an wie universitäre Sudoku lösen. Also alles, was dann so an Input und Fähigkeiten und Kompetenzen kam, ist aus Tun erzeugt. So, und das ist ja nicht reproduzierbar. Es ist ein N gleich 1. Ich habe mir meinen Pfad irgendwie gemacht, weil ich so privilegiert war, den mir machen zu können und irgendwie viel Glück hatte. Ist das für eine Gesellschaft der Größe dieser Gesellschaft irgendwie reproduzierbar? Nein.
Das heißt, das ist auch vielleicht der Grund, warum es so wenig überhaupt gibt, ja, die, ich sag mal, das mitbringen, was wir heute jetzt eigentlich brauchen an Kompetenzen, um ja so eine Zukunftsvision zu prägen und auch umzusetzen.
Ja, und die es dann haben, ich meine, es ist ja zugänglich her geworden. Also es ist ja nicht so, ist ja nicht alles furchtbar und brennende Trümmer. Also so, es gibt ja irgendwie Leuchttürme wie das HPI, viel zu oft zitiert. Es gibt Unternehmertum und gute Unis und so. Das Problem ist halt eben immer nur, wenn du drauf guckst, stellst du fest, es ist so, wir haben gleich schon mal drüber gesprochen, das ist Mäzenentum. Also so, das ist ein sehr amerikanisches Modell, in dem einige reiche Menschen irgendwie was zurückgeben. Unser System der sozialen Marktwirtschaft fußt schon darauf, dass es eine Demokratisierung von dieser Qualität gibt. Die haben wir halt nicht.
Mir kommt gerade in den Kopf, weil du auch von Digitalisierung in der Verwaltung angesprochen hast. Und vielleicht ist auch das ein Problem. Ich war letztens in Tallinn und da erzählen die Leute, jeder Politiker, jede Politikerin aus allen administrativen Ebenen ist in Tallinn gewesen in den letzten Jahren, sieht, wie Verwaltungsdigitalisierung dort läuft, geht nach Hause und sagt dann, ich kann aber an den Strukturen nichts machen. Also ich, die dafür verantwortlich bin.
Da müsste mal jemand,
das ist das, was Carsten vorhin meinte, mit der Externalisierung von Verantwortung. Jemand anders ist dran schuld. Am Ende die Bürokratie, dass ich in der verantwortlichen Position nicht die Strukturen ändern kann. Ist das nicht eigentlich das Übel, ähnlich wie auch bei den Unternehmerinnen? Also wenn ich Geschäftsführer bin, Eigentümer bin, wenn ich in der Regierung bin, egal auf welcher administrativen Ebene, dann habe ich doch eigentlich Mittel und Ressourcen und auch Machtinstrumente in der Hand, um dieses System, von dem du gerade sagst, das braucht ein Update im Betriebssystem, zu verändern.
Aber der Föderalismus, aber die Bürokratie. Also die Antwort muss natürlich ja sein. Es ist halt gerade nicht besonders politisch opportun oder irgendwie eine schöne Aufgabe, der sich jemand stellen will, eine große Föderalismusreform durch Deutschland zu jagen oder eine Bürokratiereform, sondern im Koalitionsvertrag stand, glaube ich, irgendwie was mit Bürokratieabbau ist. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir da stehen, aber ich habe jetzt also nicht das Gefühl, es ist jetzt unbürokratisch geworden. Also klar kannst du das machen, aber es ist dann am Ende auch wieder so die Welt ist voll von Menschen, die ihren Incentives entlang handeln und offensichtlich gibt es für handelnde Spitzenpolitiker nicht so besonders viele Incentives, hart ans Grundsystem ranzugehen und zu sagen, wir gucken uns das doch nochmal an mit diesem Föderalismus und ob der so funktioniert, wie er gerade ist.
Bezeichnerweise im Podcast kommt jetzt der Donner. Ja. Wir hoffen, dass wir dann...
Dramatischer Blitz war auch schon zu sehen für alle, die das nur hören.
Genau, und wir hoffen, dass wir da jetzt doch noch Lösungen finden, wie wir diesem Unwetter ausweichen können oder dem uns entgegenstellen
das
können.
Das älteste Mittel des Films. Das Wetter repräsentiert die Dramatik der Szene, die gerade aufgenommen wird.
Genau, das ist sozusagen der dramatische Höhepunkt dieses Podcasts. Und deswegen nach vorne geblickt, sind die richtigen Menschen in den verantwortungsvollen Positionen? Und wenn nein, was für Persönlichkeitstypen, was für Führungstypen bräuchte man in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik momentan?
Ich habe mich da mal sehr schwer getan, das so zuzuspitzen. Ich mache das in letzter Zeit häufiger, weil ich das Gefühl habe, das müsste man jetzt mal machen. Ich glaube, am Ende brauchen wir vor allen Dingen mal einen demografischen Wandel bei dem Spitzenpersonal. Wir haben halt tatsächlich so eine sehr, naja, ich habe das vorhin ja gesagt, Karrieren fußen eben auf deinem Erfolg in Industrialisierung. Warum solltest du, wenn du oben angekommen bist, diese Grundprinzipien, die dich da hingebracht haben, jetzt plötzlich über den Haufen werfen? Und ich glaube, das kriegst du nur mit einer Verjüngung hin. Also insofern, so dramatisch die Berentung der Boomer-Generation für uns alle sein wird, so gut ist es vielleicht eben dann auch, weil damit eben eine bestimmte Vorgehensweise in Rente geht und einfach, wie sagt man so schön, Luft dran gelassen wird, dass wir einen Generationenwechsel in Führungsfunktionen sehen werden. Das ist mal das eine. Ich finde es schon gut, wenn Menschen, die große Organisationen führen oder politisch aktiv sind, irgendwie einen intuitiven Zugang zum Internet haben und nicht, also dann ist es auch einfacher irgendwie zu sagen, was ist denn das, wie digital so funktioniert, wenn man das intuitiv erlebt hat. Und dann hat das natürlich auch viel mit Kenntnis zu tun. Da sind wir so ein bisschen bei deiner Frage. So, bilden wir richtig aus? Sind diese Wege richtig? Wahrscheinlich ist es nicht so. Also gerade mit der Frage von, wie viel Technologiekompetenz hat eigentlich ein nicht in Technologie arbeitender Manager? Heute beschäftige ich mich gerade intensiv und es ist nicht gut ausgebildet. Also es trifft ja heute jeder, auch im Business und nicht auf der IT-Seite, irgendwie Technologieentscheidungen. Das aber jetzt nicht mit einem Kanon an Wissen. Also auch da braucht es eine Aktualisierung und irgendwie eine Literacy dazu. Und im Politischen gibt es noch ein Argument, das finde ich immer ganz interessant. Die Mobilität in Deutschland zwischen Wirtschaft und Politik ist die niedrigste aller westlichen Demokratien. Ich hoffe, die Zahl stimmt. Katrin Suder hat sie mir mal gesagt. Und das heißt, aus der Wirtschaft geht eigentlich keiner in Politik. Es scheint relativ unattraktiv zu sein, das zu tun. Das tun bei uns sogar noch weniger Leute als in allen anderen Ländern. Und es scheint mir, dass Expertentum dann dadurch eben nicht besonders vertreten ist. Und daran kann man ja auch was ändern. Also so wie politische Nachwuchsarbeit oder Nachwuchsarbeit von Parteien funktioniert, auch das ist ja irgendwie veränderbar und müsste wahrscheinlich auch verändert werden.
Wie ist es denn mit dir? Du bist ja auch politisch engagiert, aber auch so ein bisschen immer, so nehme ich es zumindest wahr, eher in zweiter Reihe. Also wäre das eine Option für dich? Ich frage mal so ein bisschen blöd.
Ja, also willst du keine Verantwortung übernehmen? Ja.
Nee, das Verantwortungsthema ist es nicht. Das kann man für undemokratisch halten. Ich flagg das auch, weil Politikberatung ohne demokratische Legitimation immer ein bisschen undemokratisch ist. Will ich das Amt eines Politikers übernehmen? Nein, weil da halt ganz viel mitkommt, was mir als reinem Experten überhaupt nicht schmeckt. Also ich muss mich nicht jeden Tag bewertet in einer Süddeutschen noch freundlicherweise Bild im schlechtesten Fall sehen. Also das ist einfach so ein, da kommt ein Päckchen von Dingen mit, denen ich in der quote-unquote freien Wirtschaft entgehe, die ich nicht besonders attraktiv finde. Also so mich jetzt auf dem Marktplatz auszustellen und mich der Bewertung von allen auszusetzen, ist jetzt irgendwie nicht das, wonach ich strebe.
Hast du aber interessanterweise, zumindest nehmen wir das so wahr, die Menschen, die so auch in Organisationen, auch in der Wirtschaft, die jetzt so diese Disruptoren sind, ne? Also die versuchen, diese Veränderung reinzubringen, die stellen sich in den Organisationen ja genauso auch dieser Kritik. Du hast jetzt sozusagen einen eigenen Laden aufgebaut, also müssen die alle jetzt sagen, okay, wir verschwinden aus diesen Unternehmen und bauen lieber selber was auf, weil sich dieses Aussetzen dieser Kritik und der Spinner zu sein, der irgendwie nur Luftschlösser baut und so, also das erleben die ja genauso. Das sind ja Leute, mit denen wir arbeiten.
Den Teil erlebe ich ja auch, solange Ideen, die man so hat und Zukunftsprojektionen, die wir irgendwie vertreten haben, die ich vertreten habe, nicht wahr sind, hast du das ja immer. Aber da hast du das Spielfeld einmal definiert. So auf dem Spielfeld, ich mache es jetzt sehr kurz, Internet-Experte, darf man mich sehr gern bewerten und darf anderer Meinung sein. Aber ich will nicht, und das ist eben das Los eines Spitzenpolitikers, du definierst das Spielfeld, auf dem du bewertet wirst, nicht mehr. Sondern das definiert letztlich die Öffentlichkeit. Und das ist ein Kontrollverlust, den ich in meinem Leben nicht brauche. So, also mich bewerten zu lassen in meiner Fachexpertise, völlig okay. Kann mich auch immer für einen Spinner halten oder in eine Diskussion gehen, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber ich habe definiert, dass es auf diesem Feld passiert und auf keinem anderen.
Ja, wobei die Bewertungen ja in der Realität eigentlich eher weniger sachlich sind, sondern auch in den Organisationen eher politisch. Ne? Damit kämpfen die Leute halt.
Oder umgekehrt, gäbe es eine politische Kultur, wo du sagst, unter den Bedingungen würde ich mich da engagieren?
Ich kann sie mir zumindest nicht vorstellen. Also ich kenne keine politische Kultur, in der das so ist. Und wie gesagt, ich bin mit Leib und Seele Experte und will das mit Leib und Seele auch gern bleiben.
An welchen Stellen hast du Strukturen radikal verändert? Oder wo sagst du, hier habe ich Dinge anders gemacht, weil ich sie besser machen wollte?
Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil das ja immer sich auf Kunden bezieht. Ich musste ja nichts anders machen, weil ich ja, um in deinem Estland-Bild zu sein, mein Leben und Portfolio ist ja Estland. Ich konnte ja neu aufbauen. Ich musste ja nicht, weißt du, so, die haben ja nicht ein Leben in die Hand gegeben und gesagt, hier, guck mal, so ist es jetzt und jetzt muss es verändern. Insofern konnte ich, und auch das ist super privilegiert, das ja immer so gestalten, wie ich wollte. Es gibt immer so ein schönes Bild. Frenzy, die ja inzwischen mit der GG gegründet hat, inzwischen bei Edding im Vorstand sitzt, die hat mal in einem Interview gesagt, und ich glaube ihr das 100%, dass sie das Problem von Frauen in der Wirtschaft erst verstanden hat, als sie TRGG verlassen hat, weil bei TRGG gab es das nicht, da konnten sie es ja einfach machen. Also so die Vereinbarkeit mit ihrem ersten Kind. So, wir hatten ein Stillzimmer, wo sie Mittagsschlaf gemacht hat. Also das ist ja auch so ein bisschen eine ultra privilegierte, naja, mein Leben ist halt im ganz Wesentlichen um mich und meine Bedürfnisse herumgebaut. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch nie in so eine Konzernkarriere gekommen, weil da hätte ich genau das, was du gerade mit deiner Frage implizierst, machen müssen, nämlich vom Bestehen zu anders. Ich konnte von nicht existent zu so, wie ich es gar habe.
Heißt es dann umgekehrt, wenn man das System, das Betriebssystem verändern möchte, updaten möchte, dass man eigentlich mehr Leute braucht, die auf der grünen Wiese das neue Betriebssystem etablieren?
Ich glaube, es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist ein Auch. Ich glaube, du musst es tatsächlich als Portfolio von Dingen, die du verändern, Portfolio von Veränderungen betrachten. Ich glaube, du musst auch auf der grünen Wiese Sachen bauen, weil du bestimmte Sachen einfach nicht in sinnvoller Zeit hinbekommst. Aber es ist eben diese neue Insel bauen wir jetzt und da ziehen wir alle hin und das Alte ist irgendwie Mist und das machen wir dann irgendwie kaputt. Das ist nicht der Weg. Ich glaube, du wirst eben tatsächlich beides aushalten müssen, auf der grünen Wiese dir Dinge zu zeigen, zu beweisen, die du im Innen von was auch immer es ist, nicht hinbekommst, aber im Innen tatsächlich eine Aktualisierung vorzunehmen, was ganz anders funktioniert, als einfach neu aufzubauen. Du würdest viel an Kapital, was auch immer das Kapital ist, zerschlagen, wenn du das tun würdest. Also nimm ein sehr triviales Beispiel, auch 3000 Mal gehört. Ja, Otto kann ein About You bauen, hat aber Otto nicht abgeschlossen und die Transformationsaufgabe im Inneren des traditionellen Geschäfts von Ottos bleibt eben eine Aufgabe und ich glaube, es ist auch genau richtig so.
Wie siehst du das so in der Konzernwelt, also zum Beispiel hier so Automobil und so, das ist ja auch gerade eine Riesendiskussion, also wie schätzen du das ein, kriegen die das gerade hin oder kriegen die das eher nicht hin, diese Zweigleisigkeit?
Naja, ich verrät keine Geheimnisse, wenn man sagt, es ist schwierig, es ist kompliziert. Die letzten Meldungen rund um die Softwarefähigkeiten des Volkswagen-Konzerns sagen mir eher, dass jetzt gerade mal wieder Zeit für die Insel außerhalb ist und man mit Rivian-Strukturen baut, die man eben in Wolfsburg in sich drin nicht hat aufbauen können. Und das ist ja auch eine Lösung. Also es ist ja gar nicht, ich will es nicht disqualifizieren, aber also im Augenblick ist mein Eindruck nicht, dass wir schon da sind, dass so ein deutscher Automobilkonzern, wie das ein chinesischer Automobilkonzern relativ natürlich gemacht hat, auf Augenhöhe Software und das Hardwareprodukt anguckt und das beides als Teil ihres Produktes versteht. Und solange das so nicht ist, wird es auch kein dramatisch besseres Ergebnis geben. Und ich meine, den Output kannst du dir ja angucken. So ein chinesisches Auto ist eben auch schon ein ganz schön okayes Auto.
Geschwindigkeit aufnehmen ist vielleicht ein Thema, oder? Also sind so Konzernstrukturen überhaupt in der Lage, in der Geschwindigkeit auch neue Sachen auf der grünen Wiese zu finden?
Ich glaube, Geschwindigkeit ist nicht so sehr deren Problem, weil, also vor allen Dingen nicht ein Auto, weil es eben eine systemisch eher langsame Industrie ist. Das haben auch die Chinesen nicht super schnell hinbekommen. Es ist eher ein Konsequenzproblem. Also gehst du wirklich rein und sagst, Software ist in unseren Autos wichtig, hat das eben auch zur Konsequenz, dass du die Frage stellen musst, wie spiegelt sich das in der Führungsstruktur wieder? Sollte da nicht im Vorstand ein Software-Mensch sitzen? Zeit haben die eigentlich und die haben auch genug Kapital, weil sie eben aus vergangenen Erfolgen immer noch zehren. Und wenn man sich die Quartalszahlen von Volkswagen anguckt, dann sind die immer noch ziemlich gut. Es ist eher ein entschlossen einen Weg aus Überzeugung verfolgen und alles dafür Notwendige tun.
Und dieses Thema auch, du hast es eben angedeutet, jemand, der was von Software versteht, sollte im Vorstand sein. Also auch Machtstrukturen oder auch Einflussstrukturen halt zu verändern, ne? Das ist ja eigentlich auch ein großes Rad. Ne?
Das aber dieses Industrialisierungs- und Betriebssystembild. Das ist am Ende ein, weil du immer aus vergangenen Erfolgen eine Beförderung erfährst, sitzt da halt, und es meint letztlich alle, gar nicht nur Auto, sitzt da halt ganz viel vergangene Erfolge mit der Idee, dass dieser vergangene Erfolgevorstand jetzt eine Projektion in sich trägt, die zukünftige Wins auch automatisch und wahrscheinlicher macht. Und das ist eben nicht so.
Warum fällt es uns dann so schwer, nach 30 Jahren Internetzeitalter von diesen großen Big Playern, Tech-Playern zu lernen? Ich meine, die Muster sind ja, was Innovation anbelangt, was Wertschöpfungsketten anbelangt, was Ökosystemaufbau anbelangt, Das ist ja gleich. Also Innovation wird bei Google, Facebook und BYD in China immer ähnlich gleich betrieben.
Ja, ich glaube am Ende ist es halt, also so erstmal, ja, sind 30 Jahre, aber in den ersten 15 hat das nicht unser Wertschöpfungsmodell, also weißt du, so in dieser Bubble-Up-Zeit war das jetzt so, ist ja alles irgendwie lustig, aber habt ihr mal angeguckt, wie Yahoo so aussieht oder die Bertelsmanns können gerne Lycos, also ein großer Teil dieser Zeit war ja das war aus der Perspektive von einem Automanager jetzt irgendwie interessant, aber nicht sinngefährdend. Und ich glaube, dann geht es einfach wirklich um diese Frage von, ist das ein Wertschöpfungsmodell, was auf seiner eigenen Überwindung aufgebaut ist? Und das ist es nicht. Also so Autos herstellen, Maschinen bauen und so weiter ist eben tatsächlich vor allen Dingen deswegen von uns so erfolgreich betrieben worden, weil es eine unfassbare Stabilität im Prozess gibt, eine unfassbare Gleichförmigkeit, mit der das gemacht wurde, Karrieren und so weiter. Und dann hast du halt dieses Problem von unser Erfolgsprinzip ist genau das Gegenteil von dem, was uns alle sagen, was das Erfolgsprinzip ist. Na, das müssen die uns erstmal zeigen, dass die ein Auto bauen können bei Tesla. Diese Kommentare gab es ja. Also ja? Dieses...
Wir sind 2017 dort gewesen in Redmond bei San Francisco und sind durch das Werk gefahren und wir hatten mittelständische CEOs dabei gehabt und die haben sich totgelacht, wie das da aussah, wie dreckig, wie ineffizient die da rumgelaufen sind. Ja. Und da habe ich immer nur gesagt, ihr habt schon draußen gelesen, hier wird nicht das perfekte, effizienteste Auto gebaut, sondern hier wird mit Energie neue Wertschöpfung erzeugt,
ja? Naja, und das ist ja die Eigentümlichkeit eines Paradigmenwechsels. Das ist halt einfach die sind da richtigerweise angekommen, wo sie sind, weil sie ein Bewertungsmuster haben, was extrem erfolgreich war. Und jetzt hinzugehen, und es gab mal einen Vortrag, ich weiß nicht, wer den gehalten hat, der sagt, diese Überzeugung sitzt fast schon im Glaubenszentrum des Gehirns, hinzugehen und zu sagen, das Paradigma macht, dass das gesamte Bewertungsraster sich verändert hat und diese windschiefen Hütten mit dem schlechten Spaltmaß namens Tesla, die möchte jemand kaufen. So, die sind alle darauf ausgebildet worden, dass das nun auf gar keinen Fall passieren darf. Und dass man mit so einem Maßdingens rumläuft und sich Erfolg und Qualität des Produktes daran misst, wie die Türen schließen.
Auf der anderen Seite entstehen jetzt neue Monopole, neue Wirtschaftsstrukturen um diese Tech-Firmen und auch um diese Software-Firmen herum. Ist das auch etwas, wo du sagst, ich kann schon verstehen, dass produzierendes Gewerbe da Angst hat, weil irgendwie ist die Lücke, der Anschluss so groß, kriege ich das überhaupt noch hin? Und wenn das so ist, der Befund, was sind die Themen, wo du sagst, da müsste jetzt Deutschland in der zweiten Halbzeit investieren, einzahlen, da drauf gehen?
Ja, das sind ja dann letztlich diese ganzen Souveränitätsfragestellungen. Also haben wir die Gestaltung unserer Zukunft noch in der Hand, weil in entschiedenen Schlüsseltechnologien einfach so eine Monopolisierung stattgefunden hat, dass du dagegen nicht mehr ankommst. In einer Zeit, in der es nicht so wichtig für uns war. Und wenn du dir, weiß nicht, lass uns einen Klassiker nehmen, Cloud anguckst, dann ist eben die Vorstellung, dass du eine europäische Cloud baust, die irgendwie mithalten kann mit den Hyperscalern und wie eine Azure oder eine Amazon oder eine Google Cloud funktioniert, die ist ziemlich irre und teuer. Ob wir da wieder hinkommen und das, weiß ich nicht, von IONOS über Stackit, wo es ja große Investitionen gibt, geschafft werden wird, dass es ein souveränes Angebot gibt, weiß ich nicht genau. Das Schöne an Innovation ist aber, dass du ja, wenn du diese Kurvenförmigkeit anguckst, geht ja immer weiter. Also es gibt immer die nächste Schlüsseltechnologie und das ist eben, irgendwann müssen wir in diesen Fluss mal reinfassen und einen Lachs rausholen. Und mein Gefühl wäre, dass bei dem ganzen Thema Datenmanagement, AI-Prozessintegration und so weiter uns bestenfalls gelingt, souverän zu werden und tatsächlich genuin europäische Player zu haben, die da wettbewerbsfähig sind. Sonst, also wenn du zu viel an Infrastruktur monopolisiert siehst gegen dich und keine Wahl mehr hast, dann ist dieses Gefühl der Ohnmacht ja auch erstmal ein faktisch richtiges. Und in bestimmten Applikationen bist du heute ohnmächtig bei der Situation, na schreib mal ein Dokument und druck es aus, ohne dass du dafür ein Microsoft-Produkt verwendest.
Das heißt aber, du sagst, diese Infrastrukturmonopolisierung ist, das Spiel ist eigentlich entschieden und dass Europa da jetzt eine eigene Infrastruktur aufbaut, ob jetzt zu Land über Festverkabelung oder im Weltall mit Satelliten, das Spiel ist eigentlich schon vorbei. Man müsste sich auf was anderes konzentrieren.
Ich glaube, du musst bei manchen Sachen einfach gucken, dass du eine Alternative anbietest, ob die Qualität erreichen wird, die ein Starlink hat oder andere Frage. Aber ich glaube, du kannst es nicht aufgeben. So, das ist schon richtig. Aber ich glaube, strategisch musst du dich jetzt schon mit der Frage in 10 Jahren beschäftigen. Und bist dann schnell bei, okay, wir haben jetzt alle 5G, aber wie wir 6G machen und ob wir das nochmal Huawei überlassen wollen, wie eigentlich, weiß ich nicht, Edge-LLMs aussehen oder Interferenzschichten von hybriden AI-Modellen, mit der Frage würde ich mich schon beschäftigen. Und ich meine, verrückte Situation, dass man gerade irgendwie Arkadi Wolosch, dem Gründer von Yandex, dabei zugucken kann, wie er sein Unternehmen in Russland verkauft hat und jetzt derjenige ist, der komplett auf KI-Rechenzentren wettet und es sehr europäisch anguckt, obwohl er als Russe jetzt irgendwie so ein bisschen nicht dazugehört hat, jetzt sehr europäisch eben sagt, okay, das ist das, was wir jetzt bauen müssen. Und ich finde, er hat recht. Also da eine Tech-Kompetenz zu haben und zu sagen, okay, wie investiere ich vor der Welle, ist interessant. So dieses, stoße ich jetzt nächste Woche nochmal Microsoft in Teams und Azure vom Thron, ich halte das für ziemlich unwahrscheinlich.
Wo siehst du Querschnittstechnologien, Schlüsseltechnologien, wo du sagst, da müssen wir heute in Europa und in Deutschland insbesondere investieren. Da müssen wir jetzt die Infrastrukturen, die Strukturen, das Betriebssystem aufbauen.
Ja, ja, dieses ganze KI-Thema AI ist natürlich nicht vorbei. Also so Applied AI, gerade in komplexen Kontexten, die nicht nur so B2C-Use-Cases von mach mir ein Backrezept, in dem auch Käse ist. Das ist ganz sicher was, wo wir rein müssen. Da kann man ja irgendwie gut gelaunt zugucken. Das nennen Helsing AI, die das in Defense machen. Das nennen Mistral, die das auch in B2C machen. Also so, es gibt ja nicht nichts. Da muss es mehr geben, meiner Meinung nach. Und da muss es auch mehr eine Vernetzung mit Forschung geben, weil wir machen immer noch eine ziemlich großartige Grundlagenforschung. Und dann kommt alles, was danach kommt. Also die ganze Frage von, wie kommt das Zeug in Workflows? Wie wird es at scale angewendet? Wie kommt eigentlich ein europäisches Unternehmen ähnlich nah an AGI, wie das ein amerikanisches tut? Und dann bist du schon bei den physikalisch schwierigeren Fragen. Wie viel Geld geben wir eigentlich für Quantencomputing aus? 6G, gleiches Thema. Also Vernetzung, Compute, die Building Blocks werden die gleichen bleiben. Aber die Frage von, wie viel Say haben wir eigentlich in diesen Feldern und wie viel forschen wir da, die ist jetzt zu entscheiden.
Muss der Staat da vielleicht auch eine stärkere Rolle spielen? Also auch die Incentivierung in die strategisch richtigen Felder oder wichtigen Felder, damit wir eine andere Dynamik da einfach reinkriegen, eine andere Stimulanz für die Wirtschaft, in diese Felder reinzugehen?
Früher war das immer so, man konnte, wenn man in konservativen Umfeldern strategische Industriepolitik sagte, immer schön, wenn man hier schlechte Laune erzeugen will, dann macht man das einfach mal in dieser Runde. Inzwischen kannst du das auch in konservativen Umfeldern diskutieren. Ich glaube, ganz unbedingt muss es passieren. Ich glaube, dass du tatsächlich eine Industriestrategie brauchst, die aber nicht auf nur staatlicher Ebene mehr passiert, weil die Rechtseinheit Deutschland einfach relativ irrelevant ist, ehrlich gesagt, in dem Ganzen, sondern du brauchst eigentlich die Frage von, wie sieht eine europäische Industriestrategie aus, weil der Markt ist in sich noch groß genug. Die Diskussion, die Ursula von der Leyen ja direkt nach ihrer Wahl gestartet hat, von wie machst du eigentlich eine Kapitalmarktunion, also befreist Kapital, dass das fließen kann, und das ist ja genau richtig. Und ja, das muss passieren, ich glaube.
Ja, und wie kriegen wir da sozusagen auch einen Zusammenschluss hin mit Teilen der Wirtschaft, die genau auch in diese Zukunftsvision investieren wollen? Ja. Also diese Strategie, wie du richtig sagst, ist ja nicht nur vom Staat zu machen, sondern die ist ja wahrscheinlich eine kollaborative Aufwand.
Ja, und Staat hat ja eh immer nur eine Leitplankenfunktion. Ja. Die muss er aber eben, diese konservative Erzählung der absoluten Wirtschaftsferne von Staat, die Wirtschaft wird es selber lösen, die funktioniert eben tatsächlich nicht, wenn du Souveränitätsdiskussionen hast. Also du brauchst irgendwie eine Leitplankenkompetenz, brauchst du schon im Staat. Und dann, ja, dann musst du tatsächlich vor allen Dingen sichere Investitionsbedingungen schaffen und Pfade definieren, auf denen Investitionsschutz für die Privaten herrschen. Und da gibt es halt ein paar Sachen, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, man benutzt fast immer alte Worte. Der digitale Binnenmarkt Europa, erfunden mal 2018, würde ich sagen, den gibt es ja immer noch nicht. Jetzt sagt man das Wort nicht mehr, aber es ist ja immer noch so, dass jetzt mal abseits von so ein bisschen Datenschutzregulierung und AI-Act, wenn du ein digitales Stromprodukt in Europa auf allen 27 Märkten distribuieren wirst, dann stellst du fest, wir haben überhaupt keinen Binnenmarkt, sondern es sind 27 nationale Regelungen und kannst diesen Markt nicht besonders gut nutzen. Also du kommst ja gar nicht, in vielen Bereichen gab es diese Diskussion ja schon, wir sind wieder so ein bisschen bei dem, was wir vorhin diskutiert haben, nur umgesetzt haben wir es halt nie. Und es wäre immer noch eine gute Idee, einen digitalen Binnenmarkt Europa zu machen. So, das hat sich nicht geändert, obwohl wir digitaler Binnenmarkt nicht mehr sagen.
Deswegen war ich vorhin bei dem Thema Geschwindigkeit. Also brauchen wir da mehr Dynamik? Vielleicht, oder was ist auch die Rolle von Experten? Ja, müssen die sich mehr zusammenschließen und da aus zweiter Reihe Druck machen oder Impulse setzen? Ja. Also wie kriegen wir da mehr Dynamik rein?
Es ist halt immer so ein bisschen Ja und Nein. Ja, brauchst du, ja, Expertise und andere Expertise brauchst du auch. Das Problem ist immer, das muss man sich schon klar machen, das ist eben nicht besonders stark legitimiert. Und Demokratien haben halt tatsächlich qua Regierungs- und Steuerungssystem eine gewillkürte Langsamkeit. Und die gibt es auch zu Recht. Also so eine Demokratie ist deswegen langsam, weil es eben Minderheitenschutz gibt und Ausverhandlungsprozesse und so weiter. Du kommst ja dann, wenn du es ganz zuspitzen, jetzt sind wir ganz weit oben, auf diese ganze Frage von, warum sind eigentlich diese Autokratien alle so wahnsinnig schnell in der Umsetzung von Technologien? Naja, weil sie eben Autokratien sind. Weil es keine Ausverhandlungsprozesse, keinen Minderheitenschutz und sehr einseitiges Durchdrücken gibt. Und das musst du irgendwie in Balance kriegen. Dass wir alle in unserer Freiheit von dieser gewillkürten Langsamkeit einerseits profitieren, andererseits aber wollen, dass es irgendwie zu einer größeren Entschlussfähigkeit kommt. Und dann bist du eben bei der Frage von, müssen wir Elemente der Demokratie verändern, wie wir es ja beispielsweise bei LNG Terminals auch gemacht haben, müssen wir Priorisierungsentscheidungen treffen und das ist dann auch wieder eine staatliche Entscheidung. Was du schon merkst, und das finde ich auch gruselig, diese Autoritäts- und Autokratiesehnsucht, es müsste jemanden geben, der jetzt mal AI umsetzt, ist schon so, ich verstehe, dass man frustriert ist, dass es nicht passiert, aber diktatorische Umsetzungsprozesse kann nicht die Konsequenz sein.
Ja, jemand, der sozusagen der große Führer, der das Problem für mich löst.
Ja, und ich will überhaupt keine Namen nennen, aber dieses chinesische Modell oder auch wie die Golfherrscherhäuser jetzt mit Technologie und so umgehen, man trifft in der Wirtschaft schon Menschen, die das nicht komplett bescheuert finden.
Ja, ganz im Gegenteil. Also gerade wenn es dann um Staat geht und um Föderalismus, hast du sehr schnell abends am Bierstammtisch oder am Weinstammtisch dann eine geordnete Diskussion darüber, dass das doch mal gut wäre, wenn da jetzt jemand mal durchgreifen würde.
Ja. Es ist ja auch verlockend, ne? Diese einfachen Lösungen. Ne? So, man muss so eine A, B, C und dann ist es.
Ja, der Preis ist, also ich meine, einfache Lösung. Der Preis ist halt immer Freiheit. Also
genau.
Und diese freiheitlichen Elemente, ganz ehrlich, sind auch die Kreativität hier gefördert haben. Und deswegen brauchst du irgendwie, also es ist, glaube ich, alles richtig, was du sagst. Du musst halt diese Balance neu verhandeln zwischen, du brauchst eine höhere Expertendurchdringung, ja, brauchst du, die aber gleichzeitig eben nicht diese Legitimationsprobleme hat, weil Experten dürfen in diesem Land zu Recht nichts entscheiden, weil niemand sie dazu gewählt hat, das zu entscheiden.
Mein Punkt war auch so ein bisschen, also was ich so wahrnehme, ist, dass wir eher immer kleinteiliger, immer fragmentierter werden. Ich habe so, ne, diese Zersplitterung in kleinere Gruppen und dass man sagt, es muss in irgendeiner Form, das meinte ich auch mit Dynamik, eine Solidarisierung geben von den Teilen der Gesellschaft, die eher in so ein Zukunftsbild reinarbeiten wollen und da eine Bewegung zu initiieren. Und vielleicht, welche Rolle hat der Staat, das, diese Schäfchen da einzusammeln? Oder welche Rolle hat die Wirtschaft? Ja, also muss da nicht was passieren an der Ecke, damit wir da Geschwindigkeit
haben? Aber das ist meiner Meinung nach eine Selbstermächtigung, weil wir sind kleinteilig, ja, wir sind irgendwie relativ polarisiert und auf uns wirken auch diese ganzen Bubble und so Phänomene. Aber wenn du dir mal anguckst, so das Spektrum des Normalen in Deutschland, und Karl-Rudolf Korte hat da, glaube ich, mal Diktatur des Normalen zu gesagt, so, du hast schon immer noch 70% der Menschen, die sich in ziemlich fundamentalen Dingen ziemlich einig sind. Und ich glaube, da fehlt es dann eher an der Selbstmandatierung zu sagen, und das bewegen wir jetzt mal nach vorne. Wir beschäftigen uns halt extrem damit, dass diese 30% Verlorener irgendwie wieder überzeugt werden müssen. Ich glaube, wir müssen mal zurück zu, naja, wir sind 70%, wir können es ja gestalten.
Ja gut, das ist ja diese, ist ja auch eine Form von Medienkritik, gell? Wenn du halt auf einem Panel dann halt eben zwei Stimmen hast, die eine, die 70% Mehrheit vertritt und die andere, die 10% Minderheit vertritt, hat man natürlich das Gefühl, als Zuhörerin, Zuschauerin, die sind pari pari, die sind auf Augenhöhe, ja? Und das ist es ja eben nicht.
Ja. Also, und ich glaube, dann ist es einfach so dieses, die Diktatur des Normalen. Wir 70%, ich zähle mich da jetzt einfach mal mit dazu, können uns ja selbst ermächtigen zu sagen, wir brauchen jetzt einen anderen Weg. Und das ist dann so ein, ich weiß nicht, ob das einfach an meinem Wesen liegt, aber ich fand es bei jeder Bundestagswahl, seitdem ich irgendwie aktiv auch Politiker kannte und so, also seit Merkel 3, dem Kabinett, fand ich es immer wirklich erstaunlich, wie wenig Empörung es eigentlich bei der Wahlbevölkerung darüber gab, dass es irgendwie keine Digital- und Zukunftsangebote gibt. Also wir können es einfordern. Und du siehst ja an so Bewegungen wie Fridays for Future in seiner Hochzeit, Massenbewegungen bringen Themen auf die Agenda. Es gibt aber irgendwie keine Massenbewegung für dieses Land muss mal modernisiert werden. Vielleicht sind wir nicht wütend genug darüber, dass Verwaltung so scheiße digitalisiert ist, oder? Aber es gibt ja den Hebel. Und der Hebel ist irgendwie Empörung darüber, dass nichts passiert. Dann passiert schon was. Aber die gibt's immer nicht. Wenn du dir anguckst, so diese, ich glaube, letzte Wahl war das, es gibt keine digitalen Angebote in allen Parteiprogrammen. So, das ist dann einfach so, ja, okay, das ist eben so, kann man eben nichts machen.
Also wir müssen unsere Verantwortung als demokratische Bürger eigentlich wahrnehmen, ne?
Ja.
Stärker wahrnehmen und nach vorne gehen und sagen, wir nehmen die Verantwortung an und erheben die Stimme, so ungefähr.
Auch bewusst zu sein, dass du Instrumente hast, auch durch neue Technologien, um dir Gehör zu verschaffen, um
so
Bewegungen zu entwickeln, um Communities zu bilden. um rein zu funken. Du bist auf einmal bist du ja nicht nur Konsument der Medien, du bist ja auch Produzent und das auf sehr einfache, sehr günstige Art und Weise.
Und jetzt haben wir eine Situation, das muss man natürlich auch sehen, die letzte Bundestagswahl war von allerlei komischen Dingen, inklusive einer globalen Pandemie überschattet. Also so, da gibt es ja natürlich irgendwie immer so Black Swan-Events, die dann dazu führen, dass es nicht so strukturiert strategisch wird, wie man das irgendwie gedacht hat. Aber grundsätzlich finde ich es jedes Mal verwunderlich, wie wenig Empörung darüber da ist, wie dass kein Angebot gemacht wird. Oder das Angebot oder Einigung. Ich meine, es gibt einen wirklich extrem großen Teil Digitalisierung im aktuellen Koalitionsvertrag. Kann man sich ja angucken und dagegen halten, was gemacht wurde, stell fest, oh, gibt es ein Delta? So, aber irgendwie, wir Bürger haben da nicht nachgefragt, wir regen uns darüber nicht auf, genug jedenfalls, sondern wir sind einfach irgendwie quengelig.
Obwohl das ja jetzt zu sagen, weil es uns noch zu gut geht, ja auch nicht stimmt, ja, weil das zeigen ja auch Studien, dass ja die soziale Ungleichheit immer größer wird. Also man kann nicht sagen, uns geht es zu gut.
Ja, und irgendwann kommst du halt in so, und dann manifestieren sich so, du kommst halt in Verteilungs- und Ungleichheitskonflikte. Also da waren wir vorhin bei, die einen gehen ans HPI, die anderen müssen eine öffentliche Uni haben, die digitale Bildung und Programmieren beim HPI lernen, die haben plötzlich Wertschöpfungszugang, den die anderen nicht. Also so, du kommst ja dann irgendwann wirklich dahin zu sagen, die Verteilungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit dieses Landes steht auf dem Spiel. Und dann kommst du halt wirklich, dann ist Polarisierung nochmal anders, als wir sie gerade vermeintlich erleben. Weil dann gibt es wirklich Leute, die, und wir sind da auf dem besten Weg, aber die eben signifikant Nachteile davon kriegen, dass wir das nicht gelöst haben.
Ist das der Schlüssel in einer Demokratie, Digitalisierung zu beschleunigen, zu verbessern, das Betriebssystem abzudaten, indem man anfängt, diese Macht- und Verteilungsverhältnisse umzudrehen, aufzulösen?
Weiß ich nicht. Ich muss die Frage kurz mal. Ich glaube, die Antwort ist ein bisschen ja. Und es hat wieder viel mit dem Narrativ zu tun. Ich glaube, du musst über diese Ecke hinweg, die wir gerade sehr fortschrittskritisch diskutieren, von so digitaler Arbeitslosigkeit und was wird der Algorithmus, wird unser Gehirn fressen, möglicherweise, hin zu einem, das kann eigentlich eine bessere Gesellschaft werden. Also, und diese Art, die Geschichte zu erzählen, fehlt halt. Und ich glaube, das ist dann auch einigbar. Also wenn du sagst, okay, also ich habe das Beispiel schon mal gemacht, aber ich mache es nochmal. 55% der Zeit einer Krankenschwester werden mit Dokumentation verbracht. Die könnte viel mehr Krankenschwestern in ihrem Leben sein, wenn wir ein bisschen mehr Internet dafür oder Technologie dafür benutzen würden. Dann ist es ja ein einigbares, wir wollen, dass Menschen menschlicher werden durch Technologie. Und so diskutieren wir das aber nicht, sondern wir lassen eben so ein Narrativ so wabern, was immer noch die mehr von der Technologie induzierten Massenarbeitslosigkeit erzählt, wo wir längst wissen, unser Facharbeitsproblem ist so groß, das geht statistisch schon nicht.
Deswegen sage ich auch mal, wenn wir immer meckern, und meckern können wir ja alle gut, gell, auch an den wohlgepflegten Stammtischen, ja, was alles nicht läuft in diesem Land, dann muss ich immer nur sagen, die Art und Weise, wie wir produzieren, konsumieren, wirtschaften, Politik machen, Wissenschaft betreiben, hat uns in diese Situation geführt, über die wir jetzt gerade meckern. Also ist doch eigentlich der Umkehrschluss, dann lasst uns anders machen. Es gibt ja in der Tat sehr viele Felder, wo wir alle sagen würden hier am Tisch, das müsste besser laufen.
Ja, und ich glaube, da gibt es eben zwei Dimensionen, die man sich angucken muss. Und eine ist eben direkt vor der eigenen Haustür. Du kannst es ja, also so alles, das, was wir gerade besprochen haben, kannst du ja zu einem Unternehmen machen oder zu einer individuellen Maßnahme oder zu irgendwas, was darauf wirkt. Das ist irgendwie der Weg, den ich für mich am selbstwirksamsten auch finde. Also so, wenn ich finde, dass irgendwas mit Managementbildung falsch ist, dann habe ich ja die Möglichkeit, mir die Frage zu stellen, gibt es einen Beitrag, den ich dazu habe? Also so. Und dann gibt es halt so dieses, das ist eben Unternehmertum im einfachsten Sinne. Und dann gibt es eben so eine, das kann entweder systemisch beschleunigt, gebremst oder neutral betrachtet werden. Und ich würde mir eben wünschen, dass wir da auch noch hinkommen, dass wir einen systemischen Rückenwind für all das haben.
Gab es in deinem Leben so Momente der Wahrheit, wo du Dinge nochmal ganz anders verstanden hast und wo du wirklich auch bei dir Dinge radikal verändert hast?
Ja, ich weiß, also ja, immer mal wieder, also Momente der Wahrheit, also das ist ja wieder so Unternehmertum, also der Weg in Unternehmertum ist natürlich irgendwie so dieses, ich verlasse mich darauf, dass ich das selber schon hinkriege, ist so ein Moment, der ist irgendwie interessant, der ist aber schon lange her, ist auch gar nicht, würde ihn nicht mehr als so radikal beschreiben. Und dann ist es halt wirklich viel so ein, also ich will ja mal verstehen, warum Dinge so sind, auch so Märkte so sind, und ich neige dazu, eine Strategie anzuwenden, die sich mit dem Swimmingpool sehr schön erklären lässt, nämlich immer sofort in den Swimmingpool zu springen, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste schwimmen können, erstmal zu gucken, kann ich das gerade. Und das gab's immer wieder. Also ich habe immer wieder Ja zu Sachen gesagt, wo ich wusste, die würden mich irgendwie genuin überfordern. Aber die Lernkurve ist einfach total super. Man kann nicht schneller schwimmen lernen als so. Das letzte, woran ich mich erinnern kann, als ich mehr verstehen wollte über den deutschen Strommarkt und über die Energiewende, dann habe ich halt der Anfrage von Lichtblick in ihren Verwaltungsrat zu kommen zugestimmt. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in den ersten paar Ratssitzungen besonders viel verstanden habe, sondern es war einfach eine krasse Lernkurve, irgendwie wie grüne Energie funktioniert und wie Energiemärkte, von denen nicht unkompliziert sind. Also so, das sind dann immer so Momente von so, interessant ist der Moment, wo dann die dritte Sitzung passiert und du dann plötzlich anfängst, irgendwie Sachen zu verstehen und irgendwie da ein Muster zu erkennen und selber irgendwie eine Haltung dazu zu entwickeln. Und davon, ich brauche davon ganz viele. Und das ist irgendwie so, ich muss irgendwie immer, ich finde es immer langweilig, wenn ich es dann irgendwie einigermaßen verstanden habe. Und wenn man sich nicht so sehr für Mastery interessiert, und ich interessiere mich nicht so sehr für Mastery, diese Hypothese, nur wenn man 80 Jahre Fisch geschnitten hat, kann man richtig Fisch schneiden, die finde ich total interessant, habe da großen Respekt vor, aber die gilt halt für mich nicht. Dann kommst du ja immer wieder dahin zu sagen, und was ist jetzt das nächste Betätigungsfeld, in das ich mich reinwerfe, und hast ja immer keine Ahnung. Also du weißt ja nie irgendwas, wenn du erstmal anfängst.
Bist du rastlos?
Ja, also im Ergebnis wäre es komisch, dass, ja, also ich mache schon immer was, also ich brauche immer irgendwie was, womit ich mich beschäftige, ich brauche immer was, was ich neu lerne, was irgendwie mich herausfordert und so, ja, schon.
Der neue Computer oder dein Vatersein hat dich mehr herausgefordert?
Ach, Vatersein war schon, also das war schon auch wirklich eine Kurve, die ich sehr herausfordernd fand, weil sie auch sehr mein Leben verändert hat. Also so, weil sie eben auch so Egoismen in Frage stellt und so grundsätzlich hedonistische Handlungsprinzipien, weil sie irgendwie auch nochmal sortiert, welche Rolle Arbeit und Dinge schaffen zu Kind, so. Also diese ganze Frage, und die war viel einfacher irgendwie dann, als es dann so war, aber die Frage von, wie kann ich erfolgreicher, hingebungsvoller 100% Unternehmer sein, um gleichzeitig Vater, der sein Kind irgendwie sieht, die hat mich schon sehr, sehr, sehr umtrieben. Und irgendwie dieses, wir lernen irgendwie alle zusammen, wie das funktionieren kann, ist schon ein großer Veränderungstreiber in meinem Leben. Ich würde Quatsch erzählen, wenn ich nicht sagen würde, das ist schon größer als das neue Device. So, das ist ja auch nur inkrementell irgendwann.
Und funktioniert das für dich? Oder hast du festgestellt, dass diesem Wesen, das ja gerade in den ersten Monaten dir sehr hilflos ausgeliefert ist, das dich ja braucht, dass du dann dem den Vorzug gegeben hast gegenüber vielen Meetings oder irgendwelchen Flügen nach Amerika, wo du auch Geschäfte machst?
Da Corona ja schon passiert war, bevor mein Sohn geboren ist, hatten sich Arbeitsmodelle ja schon so angepasst, dass es irgendwie, also so das Meeting in Amerika zu machen, während du nachher dran bist, mit ins Bett bringen. So, das wäre früher nicht gegangen, heute ist es völlig akzeptiert. Also ich habe da wahnsinnig davon profitiert, dass mit Corona sich Arbeitskultur verändert hat und dass so dieses, der Vater, der irgendwie dann nicht da ist, einfach gesellschaftlich viel akzeptierter, also nicht da ist, meint Elternzeit machen und so, viel akzeptierter ist. So, ich fand es dann, und andere müssen das ultimativ bewerten, wie gut ich mich mache, aber ich fand, also ich hatte schlimmere Albträume davor, dass ich das nicht hinkriege und dass es irgendwie nicht funktioniert. So, ich schaffe schon die Zeiten, die ich, wenn ich ihn ins Bett bringen will, ja, bringe ich ihn ins Bett.
Also mal ein interessanter Punkt, vielleicht hast du es gerade gesagt mit Corona, vorher war das nicht so möglich, ne, mit online und so weiter.
Na, möglich war es ja schon, es war
eher genau, so darauf wollte ich, hinaus, also ja. Brauchen wir eigentlich Krisen, um in solche Veränderungsprozesse reinzukommen, die uns aus dieser Komfortzone raus, also sind die nötig oder?
Ja, und das, auch das können die Historiker und Soziologen besser beantworten, aber ich habe ja diesen FAZ-Podcast auch, um mich mit interessanten Menschen zu unterhalten und ein paar der interessanten Menschen sagen, friktionsfreie Veränderung ist in Deutschland nicht vorstellbar und möglich. Also anders finde ich, individuell ist es eine gute Vorstellung, dass erstmal irgendeine Krise passieren muss, bevor wir verändern. So, ich hätte das gerne disruptions- und friktionsfreier und würde mir eine Welt wünschen, in der man aus eigenem Entschluss und ohne eine große Krise große Veränderungen hinbekommt. Allein meine Beobachtung aus meiner Lebenszeit ist, so war es jetzt nicht. Also du hast es ja gerade gesagt, die Tools, um so zu leben, wie wir nach Corona leben, die waren schon immer da. Die Akzeptanzsteigerung geschah dann, als wir uns beweisen mussten, dass die Welt nicht untergeht, wenn wir uns nicht immer treffen.
Ja, man fragt sich eben genau, warum, ne? Aber dieser Erkenntnisgewinn, der bleibt irgendwie auch aus, ne? Also das könnte man ja eigentlich aus so einer Corona-Krise ziehen. Ja? Dass du sagst, wir hatten das alles, wir haben es nicht gemacht, wir haben es erst danach gemacht. Also warum muss das sein? Also wenn wir diese Haltung mal etablieren, können wir das auch auf andere Dinge anwenden.
Ja, und ich, also dazu bin ich dann am Ende zu wenig Soziologe und Transformationsforscher, aber ich glaube, das hat dann irgendwie viel mit dem menschlichen Sein und der Veränderungsfähigkeit von Menschen und der Umlenkfähigkeit zu tun. Das ist so dieses, ich kann ja alle beliebigen, banalen Bilder benutzen, so der Frosch bleibt eben in der Badewanne sitzen und das Wasser wird immer heißer. Also ich weiß es nicht. Also ich wünschte, wir wären lern- und anpassungsfähiger aus eigenem Entschluss heraus. Die Erfahrung zeigt sie euch ja auch in der Beratung, dass eigentlich immer erst das vermeintliche Übel eintreten muss, bevor Handlung wirklich fundamental wird.
Ja, es ist halt in solchen Veränderungen, also erfahrungsgemäß, es ist immer unbequem und es sind immer natürlich auch Konflikte, die dabei entstehen. Und sich selber bewusst zu entscheiden, wie du sagst, mir ist klar, dass ich es noch nicht kann, aber ich mache es trotzdem. Ne? Also ich setze mich auch dieser Unbequemlichkeit aus. Ich mache das bewusst. Und wir sagen auch immer, also Transformation ist immer eine also ist eine Entscheidung, ne? von dir selber. Und das im Kopf zu verstehen, dass es eine von dir selbst induzierte Krise eigentlich ist, dass du sagst, ich setze mich dem aus und ich tue es aber, damit ich meine Zukunft gestalten kann. Ne? Offen zu sein für das Neue und nicht so festzuhalten.
Ja, und Krise ist ja dann immer eine Frage von so Lebensperspektive. Für mich ist es halt extrem bereichernd und es ist irgendwie so ein Moment von Selbstwirklichkeit und für andere nicht, aber das ist halt wieder sehr so, wahrscheinlich hat das irgendwie biografische Elemente oder Wesen, aber ja, also die
Wenn man Krisen als Wendepunkte einfach versteht, ne? Und sagt, ich begebe mich aktiv in Wendepunkte hinein, weil ich sozusagen auch eine Haltung entwickle, wo ich nicht nur das sehe, was ich verlieren kann, sondern auch das, was ich gewinnen kann. Ich glaube, daran scheitert man auch so ein bisschen.
Ich denke mal so, das ist alles so ein bisschen wie bei Wer wird Millionär? Du bist ja häufig auch mit nichts gekommen, deswegen sind die 16.000 ja auch schon mal mehr, als du hattest, als du dich da auf dem Stuhl... Also so, naja, wer weiß schon, wie ich meine.
Zum Abschluss, da ich jetzt verstanden habe, dass du nie Bundeskanzler werden wirst und dementsprechend auch nie die Rede zur Lage der Nation halten wirst, aber vielleicht kommst du ja in deiner Tätigkeit, dass du ja mit diesen Menschen, zumindest aus der zweiten Reihe, ihnen den einen oder anderen Hinweis gibst, mal in die Lage, dass du einen Text mitschreiben darfst. Was würdest du heute bei einem Bericht zur Lage der Nation hineinschreiben?
Der deskriptiv die Situation beschreibt? Ich schließe mal so ein bisschen den Bogen zu dem, wo wir angefangen haben. Wir sind in so einer, Biedermeier war vor März, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist, glaube ich, gerade so der digitale Vormärz, in dem wir uns befinden. Und das Interessante ist auch irgendwie gruselig, aber wir sitzen hier und werden den utopischen oder dystopischen Ausgang der Zukunft, und Zukunft ist nie zu Ende, aber Fortgang absolut in unserer Lebenszeit mitbekommen. Und jetzt haben wir es gerade in der Hand, darüber zu befinden, ob das sehr utopisch oder sehr dystopisch passiert. Und ich glaube, so diese Vormärzzeit jetzt so passieren zu lassen, dass wir uns in den Neo-Biedermeier verabschieden, das wäre blöd. Das wäre wirklich blöd. Aber es ist halt wirklich so, es kribbelt gerade und damit kann man jetzt entweder Sprungenergie aufnehmen oder dem ausweichen und sich wieder zu Hause in den Ohrensessel setzen. Und ich wäre gerne in einer Gesellschaft, die nicht in den Ohrensessel geht.
Also halten wir zum Abschluss fest, Veränderungen fühlen sich immer komisch an am Anfang, brauchen ihre Zeit, sind aber möglich, also einfach mal machen.
Das stimmt.
Christoph, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst im Podcast Der Moment der Wahrheit. Alles Gute.
Ich danke euch.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.